Moloch, murmelte er fröstelnd.
Tatsächlich schwebte seit Wochen eine dumpfe Unruhe über der Donaumetropole, und auch in dieser nasskalten Herbstnacht war das Brodeln spürbar. Etwas lag in der Luft. Er konnte es nicht erwarten, diesen Ort endlich wieder zu verlassen. Die klaustrophobische Enge der Gassen schnürte ihm die Luft ab, der Dialekt schmerzte in seinen Ohren. »Nicht mehr lange«, dachte er und seufzte, als er endlich vor dem Haus ankam, in dem er sich eingemietet hatte. Als wäre er ein ordinärer Dienstbote, musste er das Gebäude durch den Gesindeeingang betreten, hinter dem ein unbeheizbares, heruntergekommenes Quartier auf ihn wartete. Leise stahl er sich durch den Flur und schlich in seine Kammer. Er hatte keine Lust auf seine beiden Mitbewohner, diese lästigen Kerle, die ständig versuchten, Konversation zu betreiben. Sie sollten nicht wissen, dass er wieder daheim war. Er schloss die Tür hinter sich und tastete in seiner Hosentasche nach Streichhölzern. Plötzlich hielt er inne und starrte in die Finsternis. Er war nicht allein. Noch jemand war im Raum. Obwohl die andere Person sich durch nichts bemerkbar machte, spürte er ihre Anwesenheit, so wie es ein Beutetier tat, dem ein uralter Instinkt Gefahr signalisierte. Sein Herz schlug ihm bis zum Hals und sein Mund wurde trocken.
»Was willst du?«
flüsterte er schließlich.
»Kannst du dir das nicht denken?«
hörte er eine zischende Stimme aus der Dunkelheit.
»Ich bin gekommen, um deine Seele zu holen.«
Montag, 1. November 1920. Das Ende des Krieges hatte kein Ende der Not mit sich gebracht, im Gegenteil. Die Siegermächte hatten das kaiserliche und königliche Reich, die Vielvölkermonarchie, in 7 Staaten zerteilt, und das restliche Österreich war ein Kleinstaat geworden, an dessen Lebensfähigkeit viele zweifelten. Zu Recht. Die Zollgrenzen zu den neuen Nachbarländern erschwerten die dringend notwendigen Lebensmittellieferungen. Enorme Reparationszahlungen mussten geleistet werden, und die Teuerung erklomm schwindelerregende Höhen. Es war nur noch eine Frage der Zeit, bis es zu gewalttätigen Ausschreitungen kommen würde. Wenn er nicht bald ins Warme kam, sah es auch für die Gesundheit von August Emmerich, Kriminalinspektor in der Abteilung Leib und Leben, schlecht aus.
»Verdammt!«
fluchte er, als ihm eine eisige Windböe in die Kleider fuhr. Wobei der Fluch nicht dem Wind galt, sondern Bruno Kopp, seinem Informanten, der ihn herbestellt hatte.
»An Allerheiligen pilgert halb Wien zum Zentralfriedhof«, hatte Kopp gesagt. »Alle Schichten, alle Professionen, niemand wird sich was denken, wenn wir beide auch dort sind.«
Was war nur aus der guten alten Zeit geworden, als man seine Spitzel in dunklen Kaschemmen oder an finsteren Straßenecken traf?
»Der alten Zeit«,
korrigierte Emmerich sich selbst. Gut war sie noch nie gewesen.
»Dass heute die Toten von den blutgetränkten Karpaten, von den Vogesen, von den Kavernen des Karstes auferstehen, um Blutzeugen zu sein und die Heimat an ihre Pflicht zu erinnern«,
hielt ein Mitglied der Frontkämpfervereinigung eine flammende Rede vor dem Haupteingang des Friedhofs, und Emmerich beobachtete die Scharen von Menschen, die trotz des unwirtlichen Wetters auf den Gottesacker strömten. Der große Krieg war hungrig gewesen, und so gab es kaum eine Familie, die kein Grab zu besuchen hatte. Gebeugte Greisinnen gingen an ihm vorbei, Kinder, die ihre Väter kaum gekannt hatten, schluchzende Frauen, deren Hoffnung auf ein stilles Glück irgendwo im Feindesland verscharrt worden war. Doch nicht nur Verwandte, auch ehemalige Soldaten waren gekommen, viele von ihnen Invalide, eine Armee aus Stümpfen und notdürftigen Prothesen. Unwillkürlich fasste Emmerich an sein rechtes Knie, in dem seit der Schlacht von Vittorio